Und jetzt kommt Ohrenbär, Radiogeschichten für kleine Leute.
Hallo, Ohrenbär.
Liebe Krähe, fliegst du nicht mehr auf Reisen hinauf oder hinunter?
Nein, erstmal nicht.
Zu aufregend das alles, was?
Nein, aber es sieht ganz so aus, als wären Krähen nicht überall willkommen.
Interessant.
Was meinst du dazu?
Am meisten über ein Lebewesen sagt nicht aus, wie es mit Freunden umgeht, sondern mit Fremden.
Hoppla, das ist sowas von richtig. Das muss ich gleich den anderen Krähen im Park erzählen.
Dann habe ich die nötige Ruhe für meine Geschichte. Denn die geht jetzt weiter.
Ein Sommer auf dem großen Teich von Peter Nink. Zwei Matrosen, Jo und Jo. Auf der Patagonia herrscht Sonntagsruhe. Thora und Bertil liegen mit Papa, dem Kapitän des Frachtschiffes, an dem kleinen Swimmingpool in der Sonne. Außer den Wachen und dem Koch arbeitet heute niemand. Die Besatzung faulenzt und freut sich auf das Mittagessen. Seit Montag sind sie auf dem großen Teich unterwegs. Sie fahren von Deutschland nach Südamerika. Und heute ist der erste Tag, an dem Papa sich einmal richtig Zeit für seine Kinder nehmen kann. Bisher haben sie die meiste Zeit der Sommerferien allein verbracht. Das Leben an Bord kennen sie inzwischen gut. Bertil hat seine Seekrankheit überwunden. Sie wissen, was ihnen erlaubt ist und dass das Wort des Kapitäns für alle gilt. Am Morgen haben Thora und Bertil mit Papa zusammen Tischtennis gespielt, doch leider sind nach und nach alle Bälle über Bord gegangen und niemand hatte vor der Reise daran gedacht, Ersatzbälle einzupacken. Dann hat Papa sie nach vorne bis aufs Backdeck des mehr als 200 Meter langen Schiffes geführt. Dort hat Bertil die riesigen Ketten der beiden Buganker bewundert. Für so etwas interessiert sich Thora nicht. Doch auch sie fand das Backdeck toll, weil es sie an einen Film erinnerte, in dem ein Junge sich in ein Mädchen verliebt. Thora stellte sich ganz vorne auf die Bugspitze und Papa musste sie festhalten. Dann breitete sie ihre Arme aus und schrie vor Vergnügen dem Wind entgegen. Auf ihrem Rückweg begegneten ihnen zwei Männer, die wie Brüder aussahen. Sie grüßten den Kapitän ehrfurchtsvoll, der freundlich mit »Hallo, Jojo« antwortete, was Bertil sehr seltsam fand. Nun schmeckt das Mittagessen außergewöhnlich gut. Die Offiziere sind bester Laune und unterhalten sich auch mit Bertil und Thora. Aber als er den Nachtisch gegessen hat, hält es Bertil nicht mehr länger auf seinem Stuhl. Lieber klettert er mit dem Fernglas auf seinen Ausguck hinauf. Oben angekommen, schaut er sich das Kielwasser hinter dem Schiff genau an, das den Weg zeigt, den sie gekommen sind. In der Nähe des Schiffes ist es schaumig weiß, weil die Schiffsschraube das Wasser aufwirbelt. Weiter draußen wirkt es manchmal spiegelglatt neben der gekräuselten Meeresoberfläche und die Wasserströmungen zerfasern die vormals gerade Linie. Durch das Fernglas sieht Bertil Möwen im durchwirbelten Wasser nach Fischen suchen. »Wo kommen hier bloß die Möwen her? Leben die nicht an Land?« denkt er. Als er das Fernglas absetzt und hinter den Schornstein in den Schatten tritt, entdeckt er drei Inseln, die Patagonia an ihrer Steuerbordseite passiert. Nachdem sie tagelang nur von endlosem blauem Meer umgeben waren, wirken diese braun-grünen Flecken Erde wie seltene Schätze oder wie Schatzinseln. Bertil ist so gebannt von ihrem Anblick, dass er gar nicht merkt, dass er Gesellschaft bekommt. »Drei grüne Inseln, für jeden von uns eine«, sagt plötzlich eine Stimme neben ihm, und als Bertil sich umdreht, erkennt er die beiden Matrosen vom Vormittag wieder. »Wir sind Jo und Jo, aber wir werden nur Jojo genannt«, sagt der andere. Die beiden sind gar keine Brüder, wie Bertil nun erfährt. Vor langer Zeit haben sie sich auf der Patagonia kennengelernt und sind zuerst Kollegen und dann Freunde geworden. Einer heißt Jost, der andere Johannes, und beide wurden seit ihrer Kindheit nur Jo gerufen. Und nun, da sie unzertrennlich geworden sind, heißen sie nur noch Jojo. Das Schiff fährt an den Inseln vorbei, die von der hinteren Seite noch viel schöner ausschauen. Dort wachsen keine Bäume, dort liegen Felder und Dörfer. Wenn sich eine Wolke vor die Sonne schiebt, dann scheinen die Inseln plötzlich viel näher zu rücken. Wenn das Meer die Sonnenstrahlen spiegelt, dann scheinen sie zu schrumpfen. Mit Jojo bleibt Bertil eine ganze Weile zusammen, und es wird der schönste Nachmittag seiner bisherigen Reise, weil sie alle seine Fragen beantworten und viel zu erzählen wissen. Die Abenddämmerung bricht schneller herein als sonst. Vor dem Schlafengehen führt Papa Thora und Bertil auf das Brückendeck, um ihnen den Sternenhimmel zu zeigen, der so unglaublich und gewaltig ist, dass es den Kindern die Sprache verschlägt. Da kaum ein irdisches Licht den Blick aufs Firmament trübt, kann man eine Menge Sterne sehen, unermesslich viele. »Guckt mal«, raunt Bertil, »es gibt so viele Sterne am Himmel wie Sandkörner am Strand«, und jetzt kleben wir an der unteren Seite der Erdkugel und blicken ins Weltall, ob uns bald schwindelig wird? Es gibt im Weltall kein Oben und Unten, mein Sohn, meint Papa. Was bedeuten könnte, dass überall unten ist oder überall oben, sagt Thora, und die drei lachen. Am nächsten Tag, dem Montag, beginnt für alle eine neue Arbeitswoche, und weil Bertil sich so gut eingelebt hat, darf er nun auch endlich mit anpacken. Zweimal pro Tag muss er am Backbordeingang des Steuerhauses das Thermometer ablesen und die angezeigte Temperatur dem wachhabenden Offizier auf der Kommandobrücke mitteilen. Zum ersten Mal darf Bertil allein mit dem Aufzug nach unten fahren. Als er durch die Luke nach draußen tritt, bemerkt er, dass sich da etwas Ungewöhnliches tut. Alle Matrosen stehen in Schwimmwesten gekleidet an Deck. Einige halten Werkzeuge in ihren Händen, andere hantieren mit Seilen. Der Bootsmann gibt seine Anweisungen, als die beiden Matrosen Jo und Jo Bertil zuwinken. Hastig liest er die Temperatur ab, 23 Grad Celsius, und wie der Blitz eilt er hinauf zur Brücke. Nachdem Hein Övelgönne, der erste Offizier, die Zahl in ein großes Heft eingetragen hat, spurtet Bertil wieder nach unten. Doch von den Matrosen ist keiner mehr zu sehen. Enttäuscht stellt sich Bertil an die Reling und schaut aufs Wasser hinab. Da hört er plötzlich Stimmen von unten. Vorsichtig beugt er sich über die Reling. Und was sieht er? Genau unter ihm sitzen Jo und Jo auf einem Brett, das an Seilen befestigt ist, und streichen die Schiffswand mit roter Farbe. Auch an anderen Stellen hängen kleine Gerüste, von denen aus Matrosen mit Pinseln die Bordwand bemalen. Sie scherzen und lachen miteinander, weil diese aufregende Arbeit eine Abwechslung für sie bedeutet, und Bertil schaut ihnen gerne zu. Auf einmal fängt sein Herz wild an zu pochen. Delfine tauchen auf und schwimmen neben dem Schiff her. Sie springen aus dem Wasser durch die Luft, machen Kapriolen, tauchen einige Zeit weg und sind plötzlich wieder da. In dieser Gruppe fallen besonders zwei Tiere auf, die stets nebeneinander schwimmen und haargenau die gleichen Bewegungen machen. »Hey, schaut mal, da unten schwimmen zwei Delfine, die aussehen wie Jojo«, ruft einer der Matrosen. Alle lachen, auch Jost und Johannes, und die Delfine scheinen sich über die Freude der Menschen ebenso zu freuen. Ihre Sprünge reichen noch höher, ihr Spiel treiben sie wilder, bis bald niemand mehr arbeitet, sondern alle zuschauen. Auch Thora und Papa blicken über die Reling, und Bertil weiß genau, hier auf dem Meer kann es nicht langweilig werden. Und sein Papa, der hat bestimmt den spannendsten Beruf der Welt. Ihr hörtet »Ein Sommer auf dem großen Teich« von Peter Nink, gelesen von Lutz Riedel.
Ohrenbär, der geht jetzt schlafen, aber morgen ist er wieder da mit neuen Radiogeschichten für kleine Leute.
Ja, gute Nacht für heute.